Ihr hört die Pfauenspinnerin im Studio für euch und verantwortlich für die Sendung Eis und Drei. Und ich habe Gäste, beziehungsweise einen Gast, Michele Gentile. Herzlich willkommen. Schön, dass du mal wieder vorbeischaust.
Hallo.
Genau, du warst Ende Januar schon mal bei uns zu Gast und hast von dem Kurzfilmprojekt Jamil und am Ende die Menschlichkeit berichtet. Das ist jetzt schon eine Weile her und die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer wissen vielleicht auch gar nicht, um was es da geht. Magst du kurz das Projekt vorstellen?
Ja, natürlich, sehr gerne. Jamil ist ein Kurzfilm, den ich letztes Jahr im Frühjahr geschrieben habe und es geht um die Geschichte von zwei in Syrien verschütteten Menschen, ein amerikanischer Soldat und ein syrischer Zivilist, die beide nach einer Explosion begraben liegen, eingeklemmt in Dunkelheit und aber beide des anderen Sprache nicht verstehen, sich aber darüber trotzdem unterhalten können. Und parallel zu dieser Geschichte erzähle ich den letzten Abend vor ihrer großen Reise einer Kriegsfotografin, die wieder loszieht und ins nächste Krisengebiet aufbricht, um Kriegsfotografie und ihrem Journalismus nachzugehen. Genau, und diese Geschichten laufen am Ende des Films zusammen.
Ja, damals, also ich bei uns zu Gast warst, hast du erzählt, dass ihr die ersten Szenen im Kasten hattet und dann einen Spendenaufruf gestartet habt. Was ist daraus geworden?
Ja, wir haben natürlich, das Projekt ist sehr, sehr schnell sehr groß geworden. Damit haben wir ursprünglich gar nicht gerechnet. Wir wollten das ganz am Anfang mit Freunden ganz schnell mal so nebenbei drehen. Und als dann auch das Drehbuch die Runde gemacht hat, war relativ schnell klar, oh, das müssen wir schon etwas größer aufziehen. Und da entstand dann natürlich die Idee, auch ein Budget zu organisieren und ein bisschen Geld aufzutreiben, um das auch wirklich dementsprechend umsetzen zu können. Und da haben wir uns in allererster Linie natürlich an das Kulturamt in Tübingen hier gewandt. Und um genau zu sein, habe ich erstmal Herrn Palmer geschrieben. Und er hat mich dann direkt weitergeleitet ans Amt für Kunst und Kultur. Und da haben wir vorgesprochen und haben das Projekt vorgestellt und wurden sofort gefördert. Das war innerhalb von 3 Tagen. Das war total klasse. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Und daraufhin haben wir dann auch eine kleine Crowdfunding-Kampagne gemacht und über PayPal so eine Art Moneypool kreiert, der jetzt, ich würde mal sagen, semi-erfolgreich war. Also das ist aber klar. Ich meine, ein Filmprojekt zu funden, ich sag mal so, die Welt hat wichtigere Spendenprobleme als sowas. Von dem her habe ich mir da jetzt auch nicht wahnsinnig viel erhofft. Aber es war ganz gut, weil im Umkreis so Freunde, Verwandte, Leute, die daran glauben, dass man sowas umsetzen kann, die haben uns damit sehr unterstützt. Und so kam dann doch ein bisschen was zusammen. Und den Großteil habe ich dann auch durch meine eigene Filmproduktionsfirma natürlich mit reingebracht. Und dadurch, dass auch unser gesamtes Team komplett ohne Gage arbeitet, war das stemmbar dann. Und somit konnten wir auch, sage ich mal, die Qualität nach oben bringen, weil wir das, was wir als Finanzmitteln zur Verfügung hatten, in das stecken konnten, wo quasi nachher der Zuschauer auch wirklich etwas davon hat. Und wir haben jetzt letztes Wochenende gedreht und da ist ein sehr, sehr intensives Drehen und auch ein intensives Set entstanden. Da kann ich dann auch noch ganz genau ins Detail gehen. Das ist sehr schön gewesen.
Ja, vielleicht machst du das einfach direkt.
Ach so, ja, natürlich, kann ich auch. wir haben von Freitagnacht bis Samstagnachmittag durchgedreht. Und zwar ging das Ganze abends los. Wir haben extra auch bei uns in der Straße, also wir haben mitten in Reutlingen im Wohngebiet gedreht. Wir haben in so einem ganz ruhigen Viertel haben wir gedreht. Bei mir, meine eigene Wohnung, die seit über 3 Monaten für den Film auf Pause stand, damit wir da rein das Set bauen konnten und alles, haben wir die ganzen Nachbarn informiert und haben in der Straße Bescheid gesagt, dass es laut sein könnte, weil das eben um diesen letzten Abend geht. Den kann man auch nur abends drehen. Und dadurch, dass das Projekt natürlich unbezahlt ist, müssen alle Leute am Wochenende arbeiten. Und deswegen haben wir das eben auch gut angekündigt, haben dann noch versucht, beim Ordnungsamt das irgendwie klar zu machen. Das war aber natürlich alles dann auch zu kurzfristig wieder. Und letzten Endes haben wir Freitagnacht bis 2:30, glaube ich, gedreht. Und den Samstag dann ab 11 tagsüber noch ein paar Tagesszenen. und dann auch da wieder bis 4 Uhr morgens gedreht. Und da muss ich mich auch in aller Herzlichkeit bei allen Nachbarn etc. bedanken, weil wir hatten ein Team von über 40 Leuten, was mit massenweise Equipment rauf und runter lief, Treppen lief, Stativen und Lichtern und einem LKW vor der Tür, und dann haben wir noch einen Hubwagen gehabt, der auf dem dritten Stock uns ein Nachtlicht durchs Fenster reingeworfen hat und so weiter. Also das wurde wirklich groß, und da haben wir ganz, ganz viel Verständnis von den ganzen Nachbarn bekommen. Und es ist ein sehr, sehr schöner Drehort entstanden. Wir haben einen fantastischen Ausstatter gehabt, der auch ganz kurzfristig eingesprungen ist, der mit uns zusammen das Set-Design gemacht hat, mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail. Also man kann, wenn man den Film pausieren würde, kann man ganz, ganz viel über den Charakter erkennen. Allein die Auswahl der Bücher im Schrank, die im Hintergrund sind, also da fängt es schon an. Da haben wir uns bis ins letzte Detail hat er sich da verkünstelt und uns da unterstützt. Dann hatten wir ein paar Probleme, weil uns der Oberbeleuchter kurzfristig abgesprungen ist. Dann musste ich noch jemand Neues finden. Dann habe ich einen ganz alten Freund angefragt, mit dem ich zusammen in Palästina war. Unseren Achim Jone, den Oberbeleuchter, der beim SWR Oberbeleuchter ist. Und den habe ich quasi notfallmäßig angefragt, und der sprang auch sofort ein und war Feuer und Flamme mit dabei. Und das nächste Problem war, dass uns 3 Tage vorher der Kameramann abgesagt hat. Wir hatten einen fantastischen Kameramann, mit dem ich schon ganz, ganz viel gemacht habe, der für mich total safe war, und mussten dann nochmal jemand ganz Neues anfragen, der meine Erwartungen bei weitem übertroffen hat. Das ist ein so wunderschöner Film geworden. Frank Barbian, den muss ich einfach, also wir haben uns so toll kennengelernt bei dem Projekt, wohnt in Paris, kam extra rüber und hat sich reingefuchst und hat das Projekt mit seiner ganzen Motivation und Leidenschaft mitgeleitet, und das war einfach der Wahnsinn. Und sowieso muss ich mich auch bei allen anderen bedanken, allein schon bei meinem Freund, dem Alex, weil wie er auch mit mir zusammen diese Wohnung auf Pause gehalten hat die letzten 3 Monate, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und dann, dass man so auf Privatsphäre verzichtet, wochenlang, um damit da irgendwie alles zu ermöglichen, damit so ein Film entstehen kann, das wäre ohne diesen Einsatz überhaupt gar nicht gegangen. Dann muss ich noch weiter sagen, unser Set-Aufnahmeleiter, mein ganz alter Freund, mit dem ich auch schon in Afghanistan im Einsatz war, den Sascha, der unter anderem auch mit in Palästina war, der hat in Sekunden hat er die Set-Aufnahmeleitung an sich gerissen und hat das ganze Projekt mit mir zusammen gestemmt. Ja, und dann ganz, ganz viele andere tolle Leute, mein Produktionsassistent, der David, der ohne irgendwelche Zicken, irgendwas, hat er alle Schauspieler gefahren und ist immer zur Stelle gewesen, wusste immer Bescheid, war so für alle so ein bisschen der Ansprechpartner, und bei 40 Leuten in einer Wohnung, die 100 Quadratmeter groß ist, inklusive Catering plus Sets und Techniklager und Lichtlager und Raum für Schauspieler, damit die irgendwie sich auf die Rolle einrichten können, weil es so eine ganz feine Rolle ist. Das war schon eine Kunst, und da hat man so das Gefühl gehabt, da waren so, es war wie ein Uhrwerk, so alle waren ganz fein miteinander, und auch die Motivation am Set war so, das war so eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Alle haben so miteinander dieses Projekt so geliebt irgendwie, geliebt und gelebt gleichzeitig, und ich glaube, das wird man dem Film sehr, sehr anmerken. Das war... Also über meine Oma, die zusammen mit der Oma von meiner Regieassistentin, der Miri auch, und ihrem Freund, dem Peter, die ganze Catering-Sache geschmissen hat. Für 40 Leute haben die da zu dritt das Catering, ein Wahnsinns-Catering aufgebaut, mit allem, was man sich nur erträumen kann, mit Mozzarella-Spießchen. Und also das Wichtigste am Set ist immer die gute Laune, und die kommt vom Essen. Ja, wenn man gute Pausen hat, wenn man ein gutes Buch hat, wenn sich alle gut verstehen und wenn man dann noch gut essen kann, ja, dann kann man auch mal 15 Stunden drehen. Das ist dann kein Problem. So, und da muss ich einfach sagen, das hätte ich nie gedacht, dass man sowas in dieser Zeit und mit in so einer Art und Weise umsetzen kann. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und Genau, und da hoffe ich sehr, dass das im Film dann auch richtig rüberkommt, genau.
Das heißt, der Film lebt von der Liebe zum Detail von allen Menschen, die damit zu tun haben.
Absolut. Und natürlich.
Okay, in kurz.
Ja, in kurz, genau, ja. Und natürlich nicht zu vergessen die Schauspieler. Ganz klar. Mhm. Beate Malkus, die unsere Kriegsfotografin Anja gespielt hat, die Rolle ist angelehnt an Anja Niedringhaus, die 2014 in Afghanistan ums Leben kam. Mit welcher Feinheit sie in diese Rolle gegangen ist und was dabei entstanden ist, ist der, also das hätte ich nie gedacht. Und dann Tobias Langhoff, ganz bekannter Schauspieler, der auch den Leo jetzt gespielt hat, also ihren Ehemann, der zurückbleibt, zu Hause bleibt. Das ist nämlich auch das Thema des Films, dieses sie geht und er bleibt. Sie geht ins Ungewisse, in Kriegsgebiet, in dem man nicht weiß, wann man sich wieder melden kann, in dem man nicht weiß, ob man überhaupt zurückkommt, in dem man gar nichts weiß. Und für mich war ja immer so bei dem Film die wichtigste Geschichte, die zurückbleiben, die im Ungewissen bleiben, die wissen nicht, was als nächstes kommt. Und das hat auch Tobias wahnsinnig umgesetzt. Das war ganz, ganz, ganz fein und ja, da bin ich sehr, 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 sehr glücklich drüber.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr positiv an alles. Das kann ja nur ein toller Film werden. Warum dieser Film?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich eine ganze lange Zeit mit Syrien beschäftigt. Ich bin mal mit meiner Oma 6 Wochen lang nach Palästina runtergefahren und unter anderem auch durch Syrien durch. Und ich hatte leider damals den Fehler gemacht, dass ich an der Grenze den Behörden geglaubt habe und vertraut habe, dass ich meine Kamera wegschließen muss. Ja, ich habe das gedreht, als ich mit meiner Oma da runtergefahren bin. Und ich wollte eigentlich natürlich in Damaskus und in Aleppo und so weiter, ich wollte überall drehen. Ne? Das war 2010, da war die Welt, sage ich mal, zwar nicht in Ordnung, aber man konnte auf jeden Fall noch ganz normal durch Syrien fahren. Das war gar kein Thema. Und allerdings musste ich an der Grenze bestechen, dass ich meine Kamera überhaupt mitnehmen durfte und dann aber nur unter der Prämisse, dass sie verschlossen in einem Case mit einer Blombe transportiert wird. So, als wir aus Syrien wieder rausgefahren sind, hatte sich kein Mensch dafür interessiert, dass ich diese Kamera da drin verschlossen hatte. Also die sprachen auch gar nicht irgendwie irgendwas miteinander ab. Von dem her war das total schade, weil wir haben nämlich dadurch in Syrien so gut wie nichts gedreht. Ich habe nur so eine kleine Fotokamera gehabt und so, und wir sind aber durch Damaskus und durch Aleppo und durch Homs und so weiter, wir sind durch diese ganzen Städte gefahren, die heute in Schutt und Asche liegen, die einfach nicht mehr vorhanden sind. Und dieses Thema hat mich irgendwie so beschäftigt. Ich habe durch Zufall mal so ein Drohnenbild gesehen, wo mir dieses Ausmaß dieser Zerstörung so klar geworden ist. Mein erster Gedanke war, wie viele Menschen liegen da wohl noch drunter? Ne? Also wie viele Leute sind da eingeschlossen, die da irgendwie begraben wurden nach irgendeiner Explosion, die keiner hört, die keiner findet, nach denen auch vor allem keiner sucht. Und dieses Thema hat mich irgendwie total beschäftigt. Das war für mich so ein Ding, da musste ich irgendwie rausfinden, so wie muss das sein? Und das wollte ich erzählen. Und natürlich kann man sowas, ich wollte den Zuschauer mit begraben. Die Perspektive, die akustische, wird sich nicht ändern im Film. Das heißt, diese Szenen dieser verschütteten Geschichte werden immer im Schwarz sein. Man wird quasi die gar nicht sehen. Die beiden Stimmen werden nur über Untertitel klar werden. Bis auf eben ganz am Ende, wenn dann wirklich Licht ins Dunkel kommt. Aber das wäre ein reines Hörspiel geworden. Das wäre ja kein Film gewesen. Und dann hatte ich mich zusätzlich eben auch mit Anja Niedringhaus beschäftigt eine Zeit lang, weil ich ihre Bilder wahnsinnig finde. Sie erzählt ja nicht den Krieg. Sie erzählt die Menschen, die im Krieg sind. Also das ist ein ganz großer Unterschied. Und das war für mich so eine ganz wichtige Sache, weil auch der Film soll die Menschen erzählen, nicht den Krieg. Und ich glaube, das tue ich mit der Geschichte. Und das war so der ausschlaggebende Punkt. Und dann habe ich das in so eine Kurzfilmfassung. Ich bin mir sicher, man könnte, glaube ich, auch einen Langfilm draus machen. Wenn man die Geschichte strecken würde, könnte man das sicherlich auch in einen wahnsinnig spannenden Langfilm machen. Aber mir ging es erstmal darum, die Basis das wirklich zu erzählen. Einfach nur zu erzählen. Und dass man das, wenn man es guckt, dass es einen packt und dass man in den Bann gezogen wird, dass es einen begeistert und gleichzeitig erschreckt. Das ist die Idee, die ich da habe. Und Ich glaube, das hat das ganze Umfeld und jeder, der das Buch gelesen hat, sofort verstanden. Das ist auch die einzige Möglichkeit oder das ist der einzige Grund, warum auch so ein riesiges Team mit so wahnsinnig viel Professionalität, ja, die eigentlich für sehr viel Geld normalerweise arbeiten, für so ein Projekt zusammengekommen ist. Und dadurch, dass wir das natürlich als freien Kurzfilm machen, unterliegen wir auch keiner Zensur, was auch ein ganz großes Ding ist. Ne? Wir können da vollkommen frei diese Geschichte erzählen, so wie wir uns das vorstellen. Da gibt es keine Vorgaben, da gibt es keinen Sender, der einen dann irgendwo hindrückt und sagt, ja, nimm den raus und den rein und dies und das. Man hat da einfach die Freiheit. Und ich glaube, das ist in so einem Projekt, ist das für alle der Anreiz mitzumachen.
Ihr hört die Pfauenspinnerin hier auf der Wüstenwelle 96,6 MHz. Heute zu Gast Michele Gentile und wir sprechen über das Kurzfilmprojekt Jamil und am Ende die Menschlichkeit. Michele, du hast schon einiges erzählt und hast von Anja Niedringhaus, hast sie kurz erwähnt. Hattest du Kontakt zu Familie von ihr oder irgendwelchen Personen?
Nein, tatsächlich habe ich das nicht. Das habe ich auch bewusst nicht gemacht. Im Film, also ich erzähle nicht ihre Geschichte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sondern ich mache den Film in Anerkennung ihrer Arbeit. Ausschließlich. Es ist auf jeden Fall, ich finde, sie hat ganz, ganz großartige Bilder gemacht und die Sichtweise hat mich immer so, also wie sie die Menschen sieht und wie sie die Menschen erzählt, die hat mich immer lange Zeit so fasziniert. Und mir ging es jetzt eben im Film auch darum, auch die Menschen in den Vordergrund zu stellen und nicht die Umstände. Und deswegen mache ich den Film eigentlich in Anerkennung ihrer Arbeit. So, und ich würde sehr gerne ihre Schwester kennenlernen. Ich habe viele Dokumentationen gesehen. Also Anja Niedringhaus selber war nicht verheiratet. Sie hat bei ihrer Schwester gelebt. Sie hat ja viel mehr noch als diese Kriegsfotografie gemacht. Sie hat für Olympia wahnsinnig fotografiert. Sie hat diese wahnsinnig bekannten Bilder von Olympia kommen hauptsächlich von Anja Niedringhaus oder ein Großteil davon. Und ich habe das jetzt vermieden. Würde ich mich freuen, wenn der Film bestimmte Kreise geht, dass ich da noch den Dialog finde. Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt suchen werde, sondern mir geht es um die Arbeit, die sie gemacht hat. Und ich hatte noch eine lange Zeit überlegt, ob ich von ihr ein Foto noch irgendwie, also nicht von ihr selbst, sondern ein von ihr gemachtes Bild noch irgendwie einbaue in den Film, irgendwo im Hintergrund, im Schrank oder so. Aber das würde für mich auch wieder, also der Bezug zu ihr reicht mir eigentlich über die Widmung, die es am Ende gibt und dadurch, dass meine Hauptrolle Anja heißt. Genau.
Ja, ich bin zuversichtlich, dass der Film weite Kreise erreichen wird und sehr erfolgreich sein wird. Aber bis es soweit ist, was muss noch gemacht werden?
Ja, genau. Wie geht's weiter? Wir drehen jetzt eben nächste Woche nochmal in Berlin. Wahrscheinlich im Großraum Berlin, was uns leider weggebrochen ist jetzt hier am Wochenende, was wollten wir am Sonntagnachmittag drehen, ist ein amerikanisches Haus. Ich habe hier im größeren Umkreis, ich sag mal 100 Kilometer Radius Tübingen-Reutling, nach amerikanischen Häusern gesucht, was gar nicht so einfach ist, weil in unserer Geschichte ist die allerletzte Szene spielt in den USA und da brauche ich einen amerikanischen Hausflur. Das ist aber eine wirkliche Herausforderung, so etwas in Deutschland zu finden und das auch glaubhaft zu finden. Bei unserem Film ist es jetzt auch so, wir sind auf so einem extrem professionellen Niveau angekommen, da muss das stimmen, da muss das jetzt 100% sitzen. Und im Großraum Berlin gibt es tatsächlich sehr, sehr viele amerikanische Häuser und auch Firmen, die diese Häuser bauen, die uns dann die unser Projekt ihren Referenzkunden weiterleiten. Es gibt leider keine Musterhaussiedlung oder sowas, das wäre mein absoluter Traum gewesen, aber so beliebt sind diese amerikanischen Häuser dann in Deutschland auch nicht. Wobei sie tatsächlich auch sehr, 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 sehr teuer sind. Also im Vergleich zu einer normalen Hausbauweise, wie wir sie kennen, ist das hier in Deutschland extrem teuer. Das liegt aber aufgrund der europäischen Verordnungen, müssen diese Häuser nach europäischem Stil gebaut werden, sollen aber amerikanisch aussehen. Und diese Kombination macht das Haus einfach sehr, sehr teuer. Deswegen gibt es nicht so viele. Und da werden wir noch in Berlin drehen. Ich werde jetzt heute im Laufe des Tages, werde ich das Projekt an meine Cutterin übergeben. Ich habe eine ganz, ganz tolle Cutterin, auch in Berlin, Wiebke Henrich, die jetzt sich das Projekt schnappt und schon mal anfängt, den ersten Rohschnitt zu machen, egal ob wir die Endszene jetzt schon haben oder nicht. Und da bin ich schon total gespannt, wie das dann auch im Hin- und Herschneiden funktioniert. Ich hätte das auch selber schneiden können, ich bin auch Cutter, aber ich möchte da gerne nochmal einen externen Blick drauf haben. Also jemand, der das Material neutral bekommt und daraus neutral einen Film schneidet. Das war für mich total wichtig. Genau, und dann gehen wir in die Mischung. Also wir hoffen, dass wir das hier zusammen mit Bewegte Bilder hier in Tübingen realisieren können, um eine Dolby Atmos Mischung zu kreieren, gerade um die Perspektive der Verschütteten im Kino wirklich greifbar zu machen. Also, dass man im Kino sitzt und man hat das Gefühl, man hört den Staub rechts und links rieseln. Ne? Also, das muss einen total in seinen Bann ziehen. Und daher ist mir auch die Tonebene ganz, ganz wichtig. Was auch jetzt bei unseren Dreharbeiten ein großer und wichtiger Punkt war. Mir war es ganz wichtig, dass wir auch zwei Anglerinnen hatten. Wir hatten zwei fantastische Tonmädels, die ganz klein waren und sich in ganz kleine Ecken gesetzt haben, um noch irgendwie den Ton zu angeln. Und somit hatte jeder einzelne Schauspieler seinen eigenen Angler. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist auch so eine Sache. Und genau, das ist noch die nächste Geschichte. Dann Musik. Musik werde ich wahrscheinlich also mit Christian Heschel zusammen machen. Das ist ein Filmkomponist aus Wien, der mit mir zusammen den Score machen wird. Ich habe einen Großteil schon vorkomponiert. Die erste Idee habe ich schon mal gemacht. Aber er wird es auf jeden Fall orchestrieren und dann werden wir auch da in London eine Surround-Mischung noch dafür machen, sodass es auch quasi auf dieses Dolby Atmos passt und die Musik den Film noch mitträgt. Dann gibt es natürlich die Farbkorrektur als nächstes und dann geht's auf die Festivals.
Schon Pläne?
Ja, ich denke mal so, alles, was man so kennt, wird als erstes angesteuert. So, also natürlich versuchen wir auf die A-Festivals zu kommen. Berlinale, Cannes etc., Toronto, Warschau und so weiter. Ich denke, der Film hat allein durch sein Thema schon eine gute Voraussetzung. Und in der Art der Umsetzung, glaube ich, stehen wir einer professionellen Produktion in nichts nach. Und von dem her bin ich sag mal, optimistisch, dass wir vielleicht einen Platz bekommen.
Aber davor gibt es bestimmt auch noch irgendwelche Premieren oder Screenings in Tübingen?
Auf jeden Fall. Also wir haben definitiv vor, hier eine kleine lokale Premiere zu machen. Die dürfen wir nicht zu groß ankündigen, weil sonst sind wir gleich auf dem Festival wieder raus. Aber ich würde es trotzdem mal machen, aber eher als Screening, so dass auch quasi noch die Chance besteht, die ein oder anderen Anregungen noch im Film umzusetzen, weil wenn man so tief in der Materie steckt, finde ich, und das habe ich von meinem großen Lehrer Markus Vetter habe ich das gelernt, dass man auch dem Zuschauer noch die Möglichkeit geben sollte, Licht ins Dunkel zu bringen, und dass man manchmal Dinge für selbstverständlich hält, die ein Zuschauer überhaupt gar nicht versteht. Das liegt einfach daran, weil man so in der Materie steckt, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und deswegen würde ich gerne hier in Tübingen noch ein Screening machen, vielleicht auch nochmal mit der lokalen Presse zusammen, sodass auch, da würde ich euch natürlich auch super gerne dabei haben. Und ja, das wäre so das Ziel. Und da hoffe ich, dass wir das im Oktober realisieren können.
Oh wow, schon im Oktober?
Auf jeden Fall, ja. Also
dann schreitet er ja ganz schön flott voran.
Genau, ja. Doch, also unsere Deadline für den fertigen Film sollte der 30. Oktober sein.
Okay, wow, das ist bald. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, zu einem späteren Zeitpunkt, aber wow.
Nee, das soll ganz bald schon sein, ja.
Ja, es ist immer wieder Wahnsinn, wie viel Arbeit und wie viel Arbeit eigentlich hinter so einem Film steckt, der dann letztendlich auch gar nicht so lange geht. Zwischen 10 Minuten oder 20 Minuten Film und dann einer Stunde oder sogar 2 Stunden, da, ich glaube, so viel Unterschied gibt es in dem Aufwand gar nicht mehr, oder? Der Aufwand ist immer derselbe.
Genau, also ich sag mal, es kommt natürlich an, was man machen möchte und mit welcher Qualität man es machen möchte. Und ich glaube, gut Ding will Weile haben, so, das kann ich eins zu eins genau so weitergeben. Das ist im Dokumentarfilm wie im Spielfilm ist das genau das Gleiche. Wenn du es gut machen willst, brauchst du Zeit. Und du musst lange überlegen und du musst es dir genau überlegen. Und du musst an Feinheiten schleifen, an denen du sonst wahrscheinlich nicht schleifen würdest. Und ich habe das Gefühl, dass man, selbst wenn man einen ganz, ganz kurzen Film macht oder einen mittelkurzen Film wie unserer wird, so wahrscheinlich 15 bis 20 Minuten wird er wahrscheinlich sein, da hast du nochmal mehr, sag ich mal, die Pflicht, dich mit Feinheiten zu beschäftigen, weil du hast im Grunde eigentlich in den seltensten Fällen ein Budget dafür. Und da kannst du es nur aufs erste Mal richtig machen. Das ist die einzige Option, die du hast. Und es kommt natürlich darauf an, wo du hin möchtest und wie weit du es erzählen möchtest und welche Qualität. Aber ich glaube, ein guter Film braucht gute Vorbereitung, braucht ein starkes Team und braucht einen langen Atem.
Ja, super. Vielen Dank für das Interview, Michele Gentile. Schön, dass du da warst. Gibt es noch etwas, das du an die Hörerinnen und Hörer loswerden möchtest in Bezug auf den Film?
erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. War wieder sehr schön bei euch. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn der Film zahlreiche Zuschauer findet und wenn man sich darauf einlässt und wenn ihr Hörer, sage ich jetzt mal einfach ganz wenn ihr euch dafür begeistert, dass man sich verzaubern lässt und sich ins Kino setzt und in eine Geschichte abtaucht, und selbst wenn sie nur kurz ist, würde ich mich sehr, sehr freuen.
Wie ist denn die Webseite von euch?
www.jamil, also jamil-film.de.
Dort gibt es im Übrigen den Teaser oder Trailer zu sehen. Und der ist auf jeden Fall sehr spannend. Ist eigentlich das falsche Wort. Mir fehlt jetzt das richtige Wort dafür. er ist spannend, aber irgendwie, man kriegt auch ein bisschen Gänsehaut dabei. Also es lohnt sich, sich den Teaser mal anzusehen, vor allem nachdem ihr jetzt dieses tolle Interview gehört habt.